Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Nach wie vor sind wir im Buch der Offenbarung unterwegs, und zwar zurzeit im 12. Kapitel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Das Buch der Offenbarung besteht aus einer Reihe von Visionen, die Jesus seinem alten Freund und Apostel Johannes offenbart, und zwar gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Die sieben Gemeinden, die Jesus mit den Botschaften jener Visionen als erstes anspricht, diese Gemeinden erleben, wie sie im Römischen Reich immer stärker unter Druck geraten. Manche von ihnen müssen Verleumdungen ertragen, andere werden regelrecht verfolgt. Und das bedeutet Vorladungen vor Gericht, Prügelstrafe, Enteignung und für manche sogar den Tod. Mit dem Inhalt der Offenbarung will Jesus seine Gemeinden ermutigen, und zwar alle seine Gemeinden, auch die nach dem ersten Jahrhundert. Er will ihnen Mut machen, selbst dann an ihm, dem Sohn Gottes, festzuhalten, wenn sie unterdrückt und verfolgt werden. Denn wer dabei bleibt und an Jesus Christus glaubt, der wird in alle Ewigkeit leben und sogar mit Jesus herrschen. Dazu offenbart der Gottessohn dem Johannes, wie die Machtverhältnisse zwischen Himmel und Erde wirklich aussehen. Dass nämlich niemand anderes die Weltgeschichte in seiner Hand hält, als allein der allmächtige Gott und derjenige, dem Gott alle Macht übertragen hat, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias. In der Offenbarung wird er auch voller Ehrfurcht das geopferte Lamm genannt. Also können weder die Mächtigen der Erde noch der Antichrist, ja nicht einmal der Teufel selbst etwas gegen die Gemeinde unternehmen, sofern Gott ihnen das nicht gestattet. In gesonderten Visionen widmet sich Jesus diesem Thema noch einmal sehr ausführlich, diesem Thema, das für die Gemeinden so ungeheuer wichtig ist, nämlich, welche Rolle spielt der Teufel in der Endzeit? In den Kapiteln 12 und 13 im Buch der Offenbarung finden wir jene speziellen Visionen. Und darin enthüllt Jesus die wesentlichen Kämpfe, die der Satan geführt hat, beziehungsweise immer noch führt. Sein erster Kampf richtete sich gegen Gott und seinen Messias. Doch gegen beide konnte der Widersacher, Jesus stellt ihn in seinen Visionen als einen großen Drachen dar, nichts ausrichten. Den zweiten Kampf, von dem wir in der Offenbarung hören, hatte der Teufel mit dem Engel Michael auszufechten. Und auch hier verliert er ganz eindeutig. Es kostet den Satan sogar seine Stellung im himmlischen Gericht, und er wurde auf die Erde verbannt. Die Erde ist nun sein allerletzter Einflussbereich, der ihm noch geblieben ist. Und auch dort bleibt ihm nur noch eine kurze Frist, nämlich bis zum Ende der Endzeit, wenn Jesus, der Messias, sichtbar wiederkommt. Dann wird Gottes endgültiges Gericht alle Widerstände aus dem Weg räumen, die sich gegen die Errichtung seiner guten Herrschaft auflehnen. Also jeden Menschen, der nicht an Jesus glaubt, und den Teufel und seine Spießgesellen ebenfalls. Dabei zeigt sich, dass das Gericht Gottes über den Satan, von dem wir in seinem zweiten Kampf hören, schon längst geschehen ist, nämlich mit der Kreuzigung und der Auferstehung des Messias Jesus. Der Teufel ist also längst geschlagen, verurteilt und gerichtet. Doch so auf die Erde verbannt, tobt der Satan nun hier weiter, so lange, bis seine kurze Frist abgelaufen ist. Der Messias ist jetzt für den Satan unerreichbar. Doch es gibt ja noch die Gemeinde des Messias, das erneuerte Israel Gottes. Und folglich konzentriert der Satan all seine Wut auf diese Gemeinde, denn in ihr ist auch sein Erzfeind gegenwärtig, der Messias Jesus. Und ihm und damit seiner Gemeinde gilt nun der dritte Kampf des Teufels. Dabei wird die Jesusgemeinde in jener dritten Vision wieder als die Frau dargestellt, die wir schon aus der ersten kennen. Mit dem Beginn der Vision dieses dritten Kampfes haben wir uns schon beschäftigt, nämlich mit Vers 13 im 12. Kapitel der Offenbarung. Dort hörten wir, wie der große Drache, der Satan, nun die Frau aus seinem ersten Kampf verfolgt. Was daraufhin geschieht, davon hören wir nun in den Versen 14 bis 17. Der Apostel Johannes berichtet: Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie einen Strom, hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Soweit die Verse 14 bis 17. Die Frau, also die Gemeinde des Messias, ist dem unstillbaren Zorn ihres grausamen Feindes nicht schutzlos ausgeliefert. Vielmehr heißt es dazu in Vers 14: Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben. Schon zweimal offenbarte Jesus dem alten Apostel, dass Gott die Gemeinde seines Sohnes in der Endzeit schützt und bewahrt. So empfing sie einmal das Siegel Gottes, und zum anderen gehörte sie zu dem vermessenen Bereich um den Tempel, der vor dem Einfluss der Verehrung toter Götzen geschützt ist. Hier in Vers 14 haben wir nun die dritte Umschreibung vor uns, mit der Jesus vom Schutz seiner Gemeinde in der Endzeit spricht. Und dieser Schutz überwindet auch die Macht des Teufels, die er noch über die Erde besitzt. Ja, Gott ebnet der Messiasgemeinde einen wundersamen Weg im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar geradewegs über die vom Feind beherrschte Erde hinweg, nämlich durch die Luft. Dabei gilt das Fliegen für die ersten Hörer in der Antike als ein schier unfassbar erstaunliches Wunder, noch viel erstaunlicher als für uns heute. Der Adler als König unter den fliegenden Kreaturen erhebt sich nahezu mühelos über alle Widerstände und Gefahren, die auf dem Erdboden lauern. Völlig unabhängig fliegt er, wohin auch immer es ihn verlangt. Dabei fällt auf, Johannes berichtet in Vers 14 von den zwei Flügeln und meint also offensichtlich zwei ganz bestimmte riesige Flügel. Denn schon einmal hatte das Volk Gottes einen Todfeind hinter sich, der ihm nachjagte. Und nachdem Gott sein Volk wunderbar vor ihrem ärgsten Feind gerettet hatte, sprach er: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Gottes Volk hat in der Endzeit denselben Gott wie einst am Beginn seines Weges mit ihm beim Auszug aus Ägypten. Und so gibt Gott seinem Volk in der Endzeit, der Messiasgemeinde, erneut Adlerflügel, auf denen er sie trägt und in Sicherheit bringt. Zitat: Damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Dort wird sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt, fern vom Angesicht der Schlange. So heißt es weiter in Vers 14. Von dem Zufluchtsort in der Wüste hörten wir schon in der ersten Vision in Kapitel 12. Und da Johannes' Formulierung im Grunde genommen in Vers 14 die gleiche ist, geht es hier offensichtlich um denselben Ort. Dabei ist das kein Ort, den wir auf einer Landkarte ausmachen könnten. Aber nach dieser bildhaften Vision von Jesus gibt es für seine Gemeinde einen Bereich, den der Teufel nicht erreichen kann. Also bildlich gesprochen einen Ort, der dem Bösen in Person nicht zugänglich ist. Wir hörten schon bei dem Schreiben von Jesus an seine Gemeinde in Pergamon: Du wohnst dort, wo der Thron des Satans ist. Und gleichzeitig spricht Jesus davon, dass seine Leute in Pergamon über den Teufel siegen können, jedoch ohne die Stadt verlassen zu müssen. Also selbst dort, wo der Teufel sein grausames Zepter schwingt, wie in der Stadt Pergamon zum Beispiel, gibt es diesen Bereich, in dem die Jesuszeugen vor ihm geschützt sind und wo ihnen ihr Glaube an Jesus nicht geraubt werden kann. Doch der Hass des Teufels auf den Messias und dessen Gemeinde lässt ihn nicht so schnell aufgeben. So hören wir in Vers 15: Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten des Stromes fortgerissen werde. Weil Johannes hier erneut vom Teufel als der Schlange spricht, stellt sich die Frage, ob hier der Teufel als das unheilbringende Seeungeheuer dargestellt werden soll. Denn dieses stellten sich die Menschen der Antike wie eine riesige Wasserschlange vor. Und die würde nun vom Meer aus ihre Wasserfluten hervorstoßen. Doch die Vision spielt sich offensichtlich auf der Erde ab. Die Szene, die Jesus dem Johannes hier vor Augen malt, soll eben bildlich etwas Bestimmtes darstellen. So wird es plastischer, eindrücklicher. Und in Vers 15 stellen wir fest, dass das Wasser zweimal ausdrücklich näher erläutert wird. Wie ein Strom und mit dem Strom. Der Ausdruck Strom bezeichnet in der Bibel aber sehr häufig den Nil und verweist damit auf Ägypten. So sagt Gott zu dem Pharao, dem König Ägyptens, »Du warst wie ein Drache im Meer und schnaubtest in deinen Strömen.« Die Verfolgung der Gottesleute in der Endzeit durch den Teufel hat Jesus im vorigen Vers ja auch schon in Beziehung gesetzt zum Pharao, der das Volk Israel verfolgte. Denn auch damals sprach Gott davon, dass er sein Volk rettete auf Adlerflügeln. Es ist eben ein und derselbe Gott, der sein Volk ganz am Anfang bewahrt hat und nun auch in der Endzeit. Doch Jesus ist nicht allein auf den Vergleich mit dem Auszug Israels aus Ägypten festgelegt. Gott rettete sein Volk damals und jetzt auch in der Endzeit. Und das kann Jesus auch mit ganz anderen Szenen darstellen. So sieht Johannes nun, was er in Vers 16 so beschreibt. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte. In der Offenbarung wird die Erde meist als Gegensatz zum Himmel genannt. Sie ist dann der Ort, der sich mitsamt seinen Bewohnern gegen Gott auflehnt. Hier jedoch kommt sie der bedrohten Jesusgemeinde zu Hilfe. Und damit steht sie nun dem Drachen und dem Bösen gegenüber. Immer wieder hat Gott auch seine Schöpfung eingesetzt, um seinem Volk zu helfen. So gebrauchte er zum Beispiel einen starken Ostwind, um das Meer zu teilen, damit sein Volk trockenen Fußes hindurchziehen konnte. Auf diese Weise entkam Israel dem ägyptischen Heer. Seinen Propheten Elia versorgte Gott in dessen Versteck jeden Tag mit Frühstück und Abendbrot, und zwar durch Raben. Das war Essen auf Flügeln sozusagen. Die Schöpfung dient wohl gerne ihrem rechtmäßigen Herrn und seinen Leuten. Dass nun die Erde sozusagen als letzter Gefechtsstand des Teufels seinen Feinden zur Seite steht, muss ihn, den alten Drachen, rasend machen vor Wut. So offenbart es Jesus auch seinem Freund Johannes. In Vers 17 heißt es, da wurde der Drache zornig über die Frau. Deutlich lässt Jesus erkennen, der Drache, also der Teufel, ist absolut verbohrt, uneinsichtig und unbelehrbar. Alle Niederlagen in den beschriebenen Visionen machen ihn nur noch widerspenstiger. Schon drei Visionen lang kommt seine Wut zum Vorschein. Einmal gegen den Messias Gottes, ferner gegen Michael und schließlich gegen die Bewohner der Erde. Und immer wieder gegen die Frau, also die Messiasgemeinde. Sein Zorn gegen die Jesusgemeinde tobt und treibt ihn immer weiter an. So heißt es in Vers 17, und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen. Dabei sind die übrigen Nachkommen natürlich nach wie vor die Jesusleute, die Gemeinde Jesu. Doch im Gegensatz zur Frau stellen hier ihre übrigen Nachkommen wohl die verletzliche und bedrohte Seite der Christen dar. Also jene Seite, die der Teufel durchaus mit Hilfe seiner Helfer und Helfershelfer angreifen kann, mit jeder Form der Verfolgung. Angefangen mit Spott und Hohn über Rufmord, willkürliche Gerichtsurteile, Vertreibung, Enteignung, Gefängnis und Folter bis hin zur Ermordung. Davor bewahrt Jesus seine Gemeinde nicht immer. Und die Frau stellt die andere Seite dar, nämlich das Unantastbare am Christsein, das auch dem Teufel nicht zugänglich ist. Jesus hat das einmal so ausgedrückt. Meine Freunde, habt keine Angst vor denen, die euch zwar töten, euch aber darüber hinaus nichts anhaben können. Johannes sieht in seiner Vision, wie der Drache sich aufmacht, um Krieg zu führen. Der Böse, der Satan, hasst die Gemeinde des Messias, die Gottes Gebote befolgt und die an Jesus festhält und die ihn als den Messias bekennt. In allem, was die Jesusgemeinde ist und tut, hört der Teufel sozusagen die Stimme Gottes, seines Richters. Dagegen wütet er, und deshalb erklärt er den Messiasleuten den Krieg, so nach Vers 17. Der Widersacher greift voller Zorn überall an, wo es ihm nur möglich ist. Damit geht Jesus am Ende dieser Vision dazu über, diesen Krieg des Teufels gegen die messianische Gemeinde näher auszuführen, und er enthüllt den wichtigsten Diener des Feindes, das Tier aus dem Meer. Johannes beschreibt den Beginn jener nächsten Vision in Kapitel 12, Vers 18 und weiter in Kapitel 13, Vers 1. Da heißt es: Und er, der Drache, trat an den Strand des Meeres. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Aus der letzten Vision vom Kampf des Drachen gegen die Frau wissen wir, dass der große Drache, also der Teufel, zum Krieg gegen die Jesusgemeinde rüstet. Jesus knüpft nun mit dieser neuen Vision nahtlos an diese Feststellung an. Und er offenbart dem Johannes, wie der Teufel seinen wichtigsten Helfer auf der Weltbühne erscheinen lässt. Denn ihn schickt der Lügner und Mörder in seinen Krieg gegen die christliche Gemeinde. Johannes beschreibt die Kriegsvorbereitungen des Teufels in Kapitel 12, Vers 18. Und der Drache trat an den Strand des Meeres. Der Drache will an den Messias, der in der christlichen Gemeinde gegenwärtig ist. Den Glauben der Jesusleute an ihren Herrn kann er offensichtlich nicht zerstören, wie wir aus der vorherigen Vision wissen. Doch alles, was der Satan ihnen an Not und Schmerz zufügen kann, das sollen sie auch erleiden, die Jesusleute, die seinem Erzfeind vertrauen, dem Messias. Das Meer, an das der Drache nach Vers 18 unheilschwanger herantritt, ist wohl nicht das große Meer der Völker, wie es zum Beispiel in den Visionen an den Propheten Daniel der Fall ist. Hier meint das Meer wohl eher den Abgrund, jenen Ort, an den die satanischen Mächte verbannt sind. Davon hörten wir beim Gericht der fünften Signalfanfare. Im nächsten Vers, Kapitel 13, Vers 1, werden wir dazu noch genaueres erfahren. Damit aber zeigt der Satan seine wahre Zugehörigkeit. Versucht er sonst, sein wirkliches Wesen durch Täuschung und Lüge zu verschleiern, so bringt ihn jetzt seine unbändige Wut gegen die Messias-Nachfolger dazu, die Maske fallen zu lassen. So tritt der Drache also heran an diese unergründliche Meerestiefe oder Tiefe. Denn so lässt sich das griechische Wort für Abgrund wörtlich übersetzen. Und in der Offenbarung ist das immer der Abgrund des Verderbens und der Verdammnis. Das also ist seine Welt, die abgrundtiefe Verdammnis, das bodenlose Verderben. Und von dort ruft der Satan nun seinen vordersten Diener herauf. Wie das für Johannes aussieht, schildert er in Kapitel 13, Vers 1. Und ich sah ein Tier aus dem Meer hervorsteigen. Das Tier ist in der Vision eine Kreatur des Drachen. Und wie der Drache in der prophetischen Schau den Satan verkörpert, so verkörpert auch das Tier jemanden. Im Verlauf der Vision wird sich immer klarer zeigen, wofür das Tier aus Vers 1 steht. Bisher ist klar, das Tier taucht aus dem Meer auf, als der Teufel an dessen Rand tritt. Ganz offensichtlich ist es also der Teufel selbst, der das Tier von dort heraufgerufen hat, aus der Tiefe. Und jene Tiefe des Meeres in Vers 1 ist offenbar gleichbedeutend mit dem Abgrund, dem Ort, an dem die Mächte der Finsternis verbannt sind. Denn nach zwei anderen Visionen ist das Tier aus dem Abgrund emporgestiegen. Und jedes Mal formuliert Johannes das Aufsteigen haargenau gleich. Somit erscheint es völlig überzeugend, dass es sich jedes Mal um das gleiche Tier handelt. Wäre es anders, ergäbe das auch kaum einen Sinn innerhalb der Offenbarung. Zudem wurde das Meer mit seiner unergründlichen Tiefe in der Antike ganz offenkundig mit den finsteren Mächten in Verbindung gebracht. Von einem Menschen, der scheinbar unter dem Einfluss dämonischer Mächte stand, hieß es, den hat das Meer geboren. Dazu zeigt die Bewegung des Tieres eindeutig von unten nach oben. Es stieg herauf, heißt es in Vers 1. Das ist ein weiterer Hinweis auf die finstere, satanische Herkunft jenes Tieres. Dabei ist der Begriff Tier vielleicht ein wenig irreführend. Denn das Wort, das Johannes hier verwendet, ist nicht der gewöhnliche Ausdruck für Tier, sondern bezeichnet besonders das wilde, ungezähmte Tier und ebenso die Bestie. Was bei allem, was Johannes im weiteren Verlauf noch von der Bestie zu sehen bekommt, auch sehr gut passt. In Vers 1 beschreibt der Prophet nun verschiedene Körperteile der satanischen Bestie, und zwar in der Reihenfolge, wie sie aus dem Meeresabgrund auftaucht. Da sind zunächst einmal 10 Hörner, die Johannes erblickt. Die Bestie ist also seinem Meister überaus ähnlich. Hier erscheint gewissermaßen der Drache Nummer 2. Wie wir bei der Beschreibung des großen Drachen schon entdeckten, die 10 Hörner sollen im alten vorderen Orient stets die absolute politische Machtfülle des abgebildeten Herrschers darstellen. So nun auch hier bei dem Biest aus dem Meer. Das ist sein Selbstanspruch, den er mit Lüge und brutaler Gewalt auch durchsetzen wird. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Als nächstes schaut Johannes 7 Köpfe und 10 Diademe. Ein erstaunlich getreues Abbild seines Herrn. Tatsächlich handelt es sich um einen zweiten Drachen, der dem ersten aufs Haar gleicht. Schließlich bekommt Johannes auf den Köpfen dieses wilden Tieres Namen zu sehen, und die entsprechen genau dem, was sich in diesen Köpfen abspielt. Denn es sind Namen, die eine Gotteslästerung darstellen. So Johannes in Vers 1. In der Offenbarung wird Gott immer von Satan und seinen Helfershelfern gelästert. Dabei meint Lästern, sich ganz bewusst gegen die Herrschaft des Lammes, gegen Jesus aufzubäumen, also gegen die Herrschaft des Messias. Und Lästern meint, die Ehre, den Namen des Messias an sich zu reißen, also ihm zu entreißen und sich selbst als der Messias zu bezeichnen. Es geht folglich gegen den Messias. Messias heißt auf Griechisch Christus. Es geht mithin gegen den Christus. Und gegen bedeutet im Griechischen anti. Das bedeutet, das Tier aus dem Meer ist durch und durch gegen den Messias und damit also völlig antichristlich. Ein wichtiger Hinweis darauf, wen das Biest dieser Vision darstellt. Der römische Kaiser, der zur Zeit der Abfassung der Offenbarung im Amt war, hatte sich den Namen zugelegt, unser Gott und Herr. Das wird den ersten Hörern sicherlich bewusst gewesen sein, als sie den Vers 1 hörten. Nach der Offenbarung ist jedoch nur einer unser Gott und Herr, nämlich der, der auf dem Himmelsthron sitzt. Und als Gottes Sohn trägt auch Jesus diesen Namen zurecht. Sonst gebührt er niemandem. Viele Herrscher der Antike trugen Namen mit Hinweisen auf ihre angebliche Göttlichkeit. Und so zeigt sich, dass der Teufel immer wieder viele Antichristusse aussendet, ganz wie Jesus das kurz vor seiner Kreuzigung angekündigt hat. Die vielen Antichristusse, die schon in der Geschichte aufgetreten sind, mit denen wir jetzt zu tun haben und die noch kommen werden. Sie alle gehen wohl zurück auf jenes Urbild des Antichristen. Und das haben wir hier offensichtlich mit dem Tier aus dem Meer vor uns. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel zum Buch der Offenbarung. Beim nächsten Mal geht's weiter im 13. Kapitel und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.